Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Dirk Müller hier von cashkurs.com.
Dirk Müller, der Mr. DAX. Ja, und wie Dirk Müller, wie er die Welt sieht, ich will mal so sagen, aus dem hektischen und emotionalen Aktienhändler in deinen jungen Jahren an der Frankfurter Börse, ist es ein ruhiger und fast ausgeglichener Fondsmanager geworden, der langfristig denkt, der auf passives Investment denkt. Und ich habe ein Interview von dir gefunden, die Tage, 50% Dividendenrendite mit deutschen Aktien. Das ist deine These. Wie geht denn das?
Ja, man muss nur Zeit mitbringen und viel Geduld. Das ist das, was an der Börse ja so oft fehlt. Ne? Das kenne ich ja. Du hast angesprochen, aus jungen Jahren ja ebenfalls. Da willst du innerhalb der nächsten Stunden dein Geld verdoppeln und verzehnfachen. Da springt natürlich jeder junge Börsenmann gerne drauf an. Das geht seit alten Zeiten so. Im Laufe der Jahre lernst du, dass das einfach die dümmste Methode ist, zu versuchen, an der Börse Erfolg zu haben, sondern dass die einzig sinnvolle, das ist, was die Alten früher schon gesagt haben, man aber nicht hören wollte. Und jetzt gehöre ich auch zu den alten Knaben und jetzt sage ich das Gleiche, was sie damals gesagt haben. Du brauchst einfach die Zeit an der Börse. Dann kannst du nämlich auch ganz, ganz tolle Renditen einfahren. Die Telekom ist eine der langweiligsten Aktien, die wir, glaube ich, im deutschen Markt haben, zumindest nach ihrem großen Skandal vor gefühlt ewig langen Zeiten. Tatsächlich ist das nicht ganz der Fall, denn diese langweilige Telekom, die sich im Kurs kaum bewegt, hat über die Jahre sehr, sehr viel Dividende ausgezahlt. Jedes Jahr ihre 5, 6, 7, 8% Dividende ausbezahlt. Und hätte man einfach nur jedes Jahr diese Dividende genommen und hätte sie in die gleiche Telekom-Aktie wieder investiert, es wäre jedes Jahr ein bisschen mehr geworden. Dieses Paket wäre jedes Jahr ein bisschen größer geworden. Und ja, und diese Dividende, die heute ausbezahlt wird, wird ja auch auf mein angelegtes Kapital von damals berechnet. Und wenn man das sich über verschiedene Aktien mal anschaut, dann kommt es durchaus dazu, und das erzählen mir viele Leute, die schon seit Jahrzehnten an der Börse sind und die noch so Aktienpakete haben, die sie vor Jahrzehnten mal gekauft haben oder ihr Vater mal vor Jahrzehnten gekauft haben, dass diese Aktienpakete heute auf den damalig angesetzten Preis Dividenden oder das angesetzte Geld von damals Dividenden von jährlich 50, 60, 70% bringen. Und das ist so eine schöne Geschichte. Also man muss nur rechtzeitig anfangen, die Zeit haben, auf Unternehmen setzen, die idealerweise nicht pleite gehen und die ein gutes Geschäftsmodell haben, das eben auch Gewinn abwirft und nicht immer nur Hoffnungen verspricht.
Während du jetzt hier gesprochen hast und über die Telekom gesprochen hast, habe ich gedacht, ich lasse jetzt mal dich und den Rest der Welt Einblick halten in meinen Depot, ganz, ganz aktuell. Also Deutsche Telekom plus 2.459,12%.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, wie viele, ich bin ja noch ein kleiner Moderator, aber Stichwort Zeit. Also das ist, es sehen nicht alle Werte so aus, ganz klar. Ne? Aber wir sind vom gleichen Schlag. Man zeigt natürlich erstmal das vor, was man hier an Prozenten und was weiß ich und Renditen da eingefahren hat. Ich habe auch schon ein bisschen was weggenommen, ja. Aber die Zeit spielt also irgendwo einem in die Karten und so ein bisschen Gelassenheit tut da gar nicht so verkehrt. Ich will auch gar nicht wissen, wann ich da eingestiegen bin und was ich damals bezahlt habe. Es ist schon ziemlich lange her. Auch die nächste Geschichte, Dirk, die uns beide verbindet, ist schon ein paar Tage her. Das war im Jahr 2008. Damals waren wir beide im Fernsehen zu sehen. Wir waren auch deutlich jünger. Wir waren noch vorzeigbarer. Also du der Mr. DAX und ich der Mr. DAF, also Deutsches Anlegerfernsehen, DAF. Und du sagtest live bei mir in der Sendung, angesichts dieser Finanzkrise, das ist die Kernschmelze des weltweiten Finanzsystems. Und angeblich, ich meine, das sind ja viele Geschichten dann passiert, hat Jean-Claude Trichet als EZB-Chef dich persönlich dann zur Ordnung gerufen. Und ich durfte dann Jahre später die Wogen wieder glätten in einem langen Interview mit ihm, da war er dann nicht mehr EZB-Chef. Jetzt aber vor 2 Wochen, und auch das ist irgendwo ganz langfristig, vor 2 Wochen gibt Josef Ackermann, damals Chef der mächtigen Deutschen Bank, in der Bild-Zeitung ein Interview und berichtet, wie es Ende September 2008 beinahe zur Kernschmelze für Deutschlands Bankensystem gekommen ist. Natürlich hat Super Josef die Welt damals gerettet, wie ihm dann Kanzlerin Merkel auch nachts um 1:30 am Telefon mit Tränen in den Augen dankte. Jetzt bist du dran. Was machst du aus dieser Geschichte?
Was soll ich aus der Geschichte machen?
Die ist schon gut, oder?
Ja, die ist gut. Naja, das war halt damals so, ne? Wer sich mit den Hintergründen beschäftigt hat, wir hatten ja in den 2 Jahren davor schon gesehen, dass Mattei am letzten ist, dass das eine ganz heiße Kiste ist, die da gestrickt wird. Und als schon ein Jahr vorher Bear Stearns in Schwierigkeiten geraten ist. Wir hatten gesprochen, dass das schief geht. Wir wussten nur nicht, wann es schief geht. Und als dann die ersten Steine aus der Mauer brachen, war klar, jetzt geht das los. Wie schlimm es dann wird, das kann niemand, kein Mensch sagen. Ja? Und welche Möglichkeiten es gibt, etwas zu retten, etwas aufzufangen. Das in jeder Katastrophe wird versucht, man das einzufangen, versucht, das zu beheben. Manchmal gelingt es nicht. Und damals war wieder so eine Situation, wo einfach eine ganz gefährliche Situation war, wo vieles verrutscht ist. Ich erinnere mich noch dran, dass es hieß, niemals wird die Notenbank eine große amerikanische Bank pleite gehen lassen. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und plötzlich wachen wir auf und Lehman ist nicht da. Ne? Und ich glaube, Peer Steinbrück sagte damals auch, ne, wir haben in den Abgrund geschaut. Ne? Das war so. Und Dinge, die man eigentlich im Vorfeld ahnen konnte, dass die kommen, dass das, was wir tun in der Finanzwelt, in der Finanzpolitik, auf diese Situation eines Tages zuschlittert. Aber solange es gut geht, macht man es halt. Und dann war es soweit. Und haben wir daraus gelernt, ich weiß nicht. Man lernt immer kurzfristig draus, sagt, das darf so wie nie wieder kommen. Nur ein paar Jahre später macht man ähnliche Dinge wieder und dann kommt man irgendwann Jahrzehnte später in die gleiche Situation. Ich glaube, das ist aber an der Börse schon immer so gewesen und auch sonst in der Welt. Die Welt ist permanentes Wachstum, Vergehen, neu aufbauen, zerstören, neu aufbauen. Und ich glaube, man muss sich einfach dran gewöhnen. Damals war es eine Situation, da hatte ich mich da noch nicht dran gewöhnt. Da war das für mich etwas total Neues, weil ich war ja auch ein junger Mann an der Börse und für mich war es, oh Gottes Willen, da passiert ganz Schlimmes. Heute mit einem Rückblick und auch auf die heutige Situation würde ich sagen, ja, das passiert immer mal wieder. Ja, es wird demnächst möglicherweise auch wieder mal zu einer schweren Verwerfung kommen und wir brauchen Zerstörung, wir brauchen auch wieder solche Situationen, um wieder was Neues aufzubauen, um die Systeme grundlegend zu verändern und sowas gehört schlichtweg dazu. Also was mich früher fürchterlich in Aufruhr versetzt hat, ist etwas, was ich heute mit einer gewissen Entspanntheit beobachte, kommentiere, einordne, aber diese Aufregung, die hat sich glücklicherweise gelegt.
Diese Geschichte, die ich jetzt so kurz und knapp erzählt habe, vieles ist sicherlich wahr, weil ich es auch selber erlebt habe. Anderes weiß ich nicht. Hat Jean-Claude Trichet dich persönlich angerufen oder hat er das Vorzimmer machen lassen?
Du, ich ehrlich gesagt, das ist so lange her, ich weiß das gar nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis, was viele, viele solche Dinge angeht. Ich lebe sehr, sehr stark im jetzigen Moment und ich bin auch der wenigst nachtragendste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Ich habe gegen niemanden, der mir jemals irgendwann was getan hat oder sonst irgendwas, einen Groll. Im Gegenteil, ich habe sehr großes Verständnis. Jeder macht in seiner Situation das, was er für richtig hält und ist davon überzeugt. Und deshalb, ich habe Gott sei Dank, möchte ich sagen, ein sehr schlechtes Gedächtnis, was solche Dinge angeht. Ich kann dir das nicht mehr sagen. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich mich nicht mal an die Geschichte erinnert. Aber wenn ich es damals gesagt habe, dann wird es so gewesen sein. Aber wie gesagt, ich vergesse sehr vieles und das ist manchmal gar nicht verkehrt.
Naja, ich habe, was solche Geschichten angeht, ein Wahnsinnsgedächtnis. Ich kann mich da also wirklich an den Wortlaut erinnern. Wo ich manchmal Schwierigkeiten habe, ist das so zeitlich dann einzuordnen. Wann war das jetzt genau? Aber da kann man dann entsprechend nachschauen und nachsehen. Und ich weiß gar nicht, also das DAF, das Deutsche Anlegerfernsehen, in der Form gibt's ja nicht mehr. Das ist ja dann auch irgendwann über die Wupper gegangen, hat dann Nachfolgeorganisationen gegeben. Ob es die Mediathek von damals noch gibt, keine Ahnung. Aber die Mediathek des DAF ist im Kopf von Andreas Groß.
Nee, warte mal, ich erinnere mich, warte mal, ganz düster, warte mal, da kommt was hoch. Das war, nee, der hatte mich nicht persönlich angerufen, aus Vorzimmer angerufen, sondern das war, wenn ich mich recht entsinne, medial. Das heißt, er hatte auf mich Bezug genommen über Börsenmakler, die an der Börse so Panik aufrufen, über die Medien so Panik machen würden. Auf dem Wege war das. Und zwar war das am Tag, nachdem ich das Interview gegeben hatte, 1 oder 2 Tage später kam, hat er sich diesbezüglich geäußert, dass man das unterlassen sollte. Das war nicht direkt persönlich, sondern jetzt, wo ich ganz tief im Gedächtnis grabe, kommt da was hoch. Der hat mich nicht persönlich angerufen in sein Vorzimmer, sondern er hat es in Form eines Interviews gemacht. Ja.
Mm-hmm. Bei uns hat er angerufen. Also das
mag sein, das weiß ich nicht.
Egal, also drehen wir die Uhr wieder nach vorne ins Jahr 2024. Die Zeit, wo du besagtes Interview gegeben hast, auf das ich eingangs Bezug genommen habe mit der 50% Dividendenrendite. Da war auch so ein Satz und dann ging es aber weiter mit der Bezahlschranke. Welche Warnung hat Dirk Müller für die Anleger? Komm, ich gebe dir 50 Euro Bezahlschranke, erzähl mir, was ist die Warnung?
Ja, zu was meinst du konkret? Warnung zu was denn?
Also wenn du dich an das Jahr 2008 nicht mehr erinnern kannst, dann sehe ich dir das ja nach. Aber wenn du jetzt die Tage ein Interview gegeben hast, wo du lang und breit erzählst, 50% Dividendenrendite mit deutschen Aktien Und dann kommt irgendwo noch eine Warnung, ja, und an die kannst du dich nicht erinnern, ach, du, dann ist das vielleicht auch medial aufgeblasen.
Das weiß ich, was da immer jemand für die machen immer die merkwürdigsten Überschriften. Ich finde das immer amüsierend. Amüsiere mich drüber, du sagst irgendwas und dann wird dann irgendwas draus gezaubert. Eine Warnung, ein dies, ein jenes. Ich weiß es ehrlich nicht.
Okay, dann also, probiere ich.
Welche Risiken waren der, wir könnten gerne drüber reden, welche Risiken wir gerade an den Märkten haben.
Richtig.
Das sehr, sehr gerne.
Aber ja, also wir haben ja hier beim DAX die 18.500. Das ist ja für viele Analysten schon irgendwie mehr als das Jahresziel gewesen. Gut, das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Aber was löst diese Zahl, dieses Niveau, diese Situation in dir aus?
Auch eigentlich gar nicht viel. Märkte steigen und die Wirtschaft entwickelt sich und die Märkte werden immer weiter steigen. Noch dazu bei einem DAX, wo die Dividenden ja auch immer wieder mit reinfließen. Also von daher, das wird immer weiter nach oben gehen und irgendwann werden wir einen DAX von 50.000 haben. Ja, und ich meine, weil ich weiß, vor etlichen zwei Jahrzehnten, als wir den DAX hatten von 2000 oder als ich eine Ausbildung gemacht habe, da ist der deutsche Index dann gerade mal über die 1000 gegangen. Da war ich, da wollte ich unbedingt dabei sein, wenn die Null erscheint. Und sagte der Ausbildungsleiter, das ist komisch, weiß, an sowas erinnert man sich, ne? Der Typ, der an dem Börsentisch da saß bei der Deutschen Bank, der sagte, Müller, warum gehen Sie nicht nach Hause? Wir haben schon längst Feierabend. Da habe ich gesagt, ich will sehen, wenn der die Null erscheint. Sagt, die erscheint heute nicht mehr, da müsste er ja um 1000 Punkte fallen. Ha, 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 ha. Also an so einen Blödsinn erinnert man sich dann. Also nein, du siehst, damals haben wir uns gefreut, dass mal die 1000 übersprungen wird. Jetzt reden wir über 18.000. Gut, das sind ein paar Jahrzehnte dazwischen und irgendwann werden die Leute sich über die 50.000 freuen und dass der DAX über 100.000 geht, das ist halt nun mal so. Also ist die Frage nicht, ist in 18.000 total viel, sondern man muss nach Bewertungen schauen. Man muss gucken, wie sind die Unternehmen bewertet? Wie viel bezahle ich für den Gewinn, die das Unternehmen im Jahr macht und mir ausschüttet? Und du, dann schau doch mal auf eine Mercedes, auf eine Anilin, also BASF für die Jüngeren.
Badische Anilin und Sodafabrik.
Und Sodafabrik, genau, die Anilin. Ja, da hast du heute Dividendenrenditen von 6, 7, 8%. Ist dieses Unternehmen damit zu teuer? Ich würde sagen, nein, weil diese Dividende wird ja auch in der Regel auch aus dem Ertrag bezahlt, nicht aus der Substanz. Das heißt, die Unternehmen machen Gewinn und der Gewinn passt gerade bei vielen deutschen Unternehmen tatsächlich auch zum Aktienkurs. Also hast du eine totale Überbewertung? In dem Fall eher nein. Guck mal nach Amerika in viele Technologieaktien. Da sehen wir eine sportliche Bewertung. Sehen wir eine totale Blasenbildung? Nee, sehen wir auch nicht unbedingt. Manche Aktien sind zu teuer, finde ich auch. Manche sage ich, eigentlich, wenn ich mir eine Qualcomm zum Beispiel anschaue, Qualcomm hat eine freie Cashflow-Rendite so auf die nächsten 5 Jahre von im Schnitt 6,5-7%. Das ist für mich interessant, Free Cashflow-Rendite. Und das ist okay. Wir haben momentan 10-jährige Staatsanleihen, 5-jährige Staatsanleihen in den USA, da kriege ich 4,2%. Bei einer Qualcomm im Schnitt 6%. Das passt. Andere Unternehmen, die sind durchaus zu teuer. Da habe ich vielleicht noch eine Tesla zum Beispiel, habe ich eine Free Cashflow-Rendite von irgendwo um die 2%. Das wäre mir jetzt zu wenig. Klar, da sagt man, ja, die haben viel Wachstum, da kommt bestimmt noch was, aber das Wachstum muss auch erstmal passieren. Also ich würde sagen, wir haben momentan bei den amerikanischen Werten, bei vielen Technologiewerten eine sehr sportliche Bewertung. Ist es eine totale Blasenbildung? Nee, haben wir auch nicht. Wenn das Wachstum so bleibt, wie es momentan prognostiziert wird, keine große Überraschung kommt, was durchaus passieren kann durch eine Rezession oder sowas, das muss man sehen, dann ist die Welt eine andere. Aber wenn wir von der jetzigen Situation ausgehen, ist die Bewertung sportlich, aber noch nicht komplett durchgeknallt, wie wir es beispielsweise 2000 hatten. Da hatten wir nochmal ganz andere Bewertungen. Wir haben jetzt beim S&P eine durchschnittliche Aktienrendite von 4,2%, glaube ich, 4,2%. Und wir hatten 2000, war das bei 3,2%. Die Zinsen waren wesentlich höher. Also von daher, wir sind nicht ganz in so einer großen Blasenbildung, wie wir es 2000 waren. Sportlich definitiv. Muss man hier dringend massiv einsteigen? Nicht zwingend. Also ich kaufe gern, wenn es billig war. Meta gab es vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, für $100. Im Moment sind wir bei $500. Also von 100 auf 500 innerhalb von anderthalb Jahren. Das war billig. Und damals habe ich auf allen Kanälen getrommelt, habe gesagt, wer jetzt nicht Meta kauft, der wird sich den Kopf an die Wand schlagen, weil so billig gibt es sie nie wieder. Nee, Meta ist eine scheiß Aktie, die werden ganz bestimmt pleite gehen. Ne? Sicher, klar. Ne? Und jetzt stehen sie beim Fünffachen. Die Leute wollen aber nicht kaufen, wenn es billig ist.
Ist auch ein schönes Wortspiel. Ne? Die Meta, so billig gab sie Nvidia. Das heißt, nochmal ganz konkret nachgefragt, dieses Thema KI ist für dich keine Blase, kein Hype, sondern tatsächlich ein solides Geschäftsmodell.
Ein Hype ist es, definitiv. Eine Blase, schwierig. Es ist noch nicht komplett überbewertet. Es ist noch nicht komplett durchgeknallt nach oben. Aber ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren reinstecken. Die KI, Künstliche Intelligenz, wird definitiv auf die nächsten Jahrzehnte die Welt sehr, sehr stark beeinflussen und verändern. So wie es das Internet auch getan hat. Und das war ja auch richtig. Deshalb war 2000, war die Argumentation, dass das Internet mal die Welt verändern wird, vollkommen korrekt. Nur man hat den Unternehmen zu schnell zu viel Gewinn unterstellt, dass sie jetzt machen werden. Jetzt wird innerhalb von wenigen, das ist ja, auch mit Krisen ist das ja genauso, ne? In Gedanken hast du, siehst du schon die Vision, wo das hingeht und meinst, das müsste alles jetzt sofort passieren. Und das ist bei im Guten wie im Schlechten der Fall. Du erwartest, dass das Internet 2000 jetzt sofort alles revolutioniert und alle Milliarden verdienen. Ja, es hat die Welt revolutioniert, es braucht aber 2 Jahrzehnte dafür, um es sukzessive sich zu entwickeln, schubweise. Und die Hoffnung, all dieser 2 Jahrzehnte waren schon ins erste Jahr reingepackt. Und das musste enttäuschen. Und da waren viele Unternehmen, die das einfach dann nicht stemmen konnten und die dann plötzlich mit Verlusten kämpfen mussten, weil der Markt gar nicht groß genug war, um alle satt zu machen. Und dann kommt so ein Preiskampf nach unten. Bei KI werden wir genau das Gleiche sehen. Wir haben die Hoffnung dessen, was in 20 Jahren mal sein wird, packen wir jetzt schon in die Kurserwartung für die nächsten 2 Jahre rein, für die Gewinnerwartung. Und wir stellen dann plötzlich fest, naja, das sind doch noch ein paar Fehler. Also ganz verlassen kann man sich nicht. Plötzlich hat die Hand 5 Finger statt 4, statt 6 Finger statt 5. Mit Zahlen ist immer so ein Ding, ne? Und das ist künstliche Intelligenz. Manchmal bauen wir da zu viel Gedanken rein und machen uns zu viel Überlegungen, was da schon in ganz kurzer Zeit passieren wird. Dann kommt die Enttäuschung, weil man merkt, warte mal, die Leute halten sich doch noch ein bisschen zurück. Die großen Konzerne, was nutzt mir denn eine künstliche Intelligenz, die mir Daten bietet, die nicht 100% zuverlässig sind? Schlimmer als keine Daten sind falsche Daten oder unzuverlässige Daten. Also wird man vielleicht doch nicht so schnell alles auf KI setzen, wie man das sich in Investorensicht oft vorstellt. Ja. Und dann kommt eben irgendwann die Enttäuschung, dass das Wachstum doch nicht so groß ist, wie erwartet. Und dann kommt es zu den schweren Rücksetzern. Das kann auch wie 2000 passieren. Ja. Aber wird KI die Welt verändern? Ja. Ist es ein übertriebener Hype? Nein, es ist ein Hype, aber es wird auch die Welt verändern. Sind wir jetzt zu begeistert? Möglicherweise. Und das könnte sich korrigieren.
Ich glaube, Atos sind das mit dem Logo, mit den 6 Fingern an der Hand. Das hatte ich jetzt, glaube ich, durcheinander gebracht. Ja, aber wir merken, das ganze Thema ist langfristig angelegt. Dann sprechen wir nicht erst wieder in 15 Jahren drüber, sondern setzen uns wieder in dem halben Jahr an dieser Stelle zusammen. Mr. Dax, Mr. Duff sagt Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute, Dirk Müller. Bis zur nächsten Runde.
Danke, Andreas. Alles Liebe für dich.
Börsenradio Network AG.